Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir feiern heute einen Jahrhundertroman, ein Welttheater, eine Chronik der Dekadenz, den Roman Der Zauberberg von Thomas Mann. Heute vor 100 Jahren ist Der Zauberberg zum ersten Mal erschienen und wir reden gleich über dieses sehr wirkungsvolle Buch mit zwei Frauen, die sich auf sehr unterschiedliche Weise mit diesem Roman auseinandergesetzt haben. Am 20. November 1924 ist Thomas Manns Zauberberg-Roman erstmals erschienen, also heute vor 100 Jahren. Und ich rede jetzt über diesen Roman mit einer Erzählkünstlerin, die auf ganz besondere Weise mit diesem dicken Buch umgeht. Sie erzählt den Roman in sensationell kurzer Zeit, jedenfalls für die 1000 Romanseiten, nämlich in knapp 2 Stunden. Maike Rötzer ist das. Seien Sie herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Und hier im Studio ist auch die Historikerin Ulrike Moser, die ein Buch geschrieben hat über die Krankheit, die im Zauberberg so vieles beherrscht, die Tuberkulose oder die Schwindsucht. Seien auch Sie willkommen. Hallo.
Dankeschön.
Erstmal würde ich gerne wissen, wie haben Sie beide denn den Zauberberg für sich entdeckt? Wann hat das bei Ihnen angefangen mit dieser Infektion? Wollen Sie vielleicht anfangen, Frau Rötzer?
Ja, bei mir war es ja so, dass mir die Bibliothek einmal abbrannte. Also meine ganze Wohnung brannte und ich wollte dann diese Bücher ersetzen und dachte, wenn ich mir jetzt jedes Exemplar neu kaufe, das ersetzt das alte nicht. Und ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich nicht? Und Thomas Mann hat mich hingeführt, dass er schreibt, er hat da Schopenhauer gelesen, war ganz hingerissen und sagte, so liest man nur einmal. Und dieses Ereignis, diesen Zauberberg zu lesen, dieses Ereignis versuche ich halt erzählen zu umkreisen, denn das war ein Ereignis. Es gab ein vor dem Zauberberg und ein danach. Ich habe mir das schlichtweg nicht vorstellen können. Also was man sich nicht vorstellen kann, wenn das eintritt, ist es ja eigentlich, nennen wir das Katastrophe. Also es war für mich eine herrliche Katastrophe, diesen Zauberberg zu lesen.
Jetzt hoffe ich sehr, Frau Moser, dass es bei Ihnen nicht so dramatisch war, dass Ihnen nicht Ihr Haus abbrennen musste, damit Sie den Zauberberg entdecken.
Ich bin tatsächlich auch natürlich über die Thomas-Mann-Lektüre, aber auch über das Interesse für die Schwindsucht auf den Zauberberg gekommen. Und zwar hatte ich als junges Mädchen, ich wollte eben nicht Rockstar werden, sondern ich sah mich eher so als femme fatale auf dem der Champs-Élysées auf dem Weg zu einem schwindsüchtigen russischen Dichter mit dem schwarzen Panther an der Leine und interessierte mich auch schon für Schwindsuchtliteratur und den Thomas Mann. Und mir war damals allerdings noch nicht klar, dass ich eigentlich hoffnungslos diesem romantischen Schwindsuchtmythos erlegen bin und dass Schwindsucht und Tuberkulose, dass es sich eigentlich um eine tödliche Infektionskrankheit hatte, die ein sehr, sehr starkes Leiden hervorruft, das habe ich, glaube ich, bei der ersten Lektüre gerne überlesen.
Wir werden auch noch über die Bedeutungsaufladung dieser Krankheit sprechen. Aber wir tauchen vielleicht erstmal ein in Ihre Erzählung vom Zauberberg, Maike Rötzer. Sie haben, wie gesagt, ein Erzählsolo aus dem Zauberberg gemacht. Fast 2 Stunden ist das lang und Sie würden uns in den Anfang mit hineinnehmen, ja?
Ja, denn der Zauberberg war geplant als Novelle. Und ist dann, sagt Thomas Mann, eine sehr ausgedehnte Short Story geworden. Der hatte seine Frau Katja auf ihrer Kur in Davos besucht und Thomas Mann wäre sogar fast selbst geblieben, denn ihm wurde Neurasthenie diagnostiziert. Reizbare Schwäche. Das war damals eine sehr häufige Diagnose, heute gibt's das gar nicht mehr. Das ist so eine Mischung aus Burnout und Depression. Und als sein Münchner Arzt von dieser Diagnose hört, Neurasthenie, da bittet er ihn aber sofort abzureisen. Was Thomas Mann auch tut. Und Katja schreibt ihm jetzt fortan Briefe aus ihrer Kur. Und das ist der Stoff, unter anderem, aus dem Thomas Mann den Zauberberg webt. Und als ihre gemeinsame Tochter Erika Mann, die hat ein Kabarett, Pfeffermühler aus Berlin, will in Davos auftreten, kurz nach Erscheinen des Romans, und da wird ihr das von diesem Landrat in Davos schlichtweg verboten. Weil dieser Roman des Vaters, der habe Davos nun weiß Gott genug geschadet. Und machen wir jetzt den Versuch und dampfen wir mal diesen riesigen Berg auf eine kleine Shortstory ein. Der Zauberberg, das ist die Geschichte von Hans. Hans Castorp, Thomas Mann beschreibt ihn als ganz einfachen jungen Mann, an anderer Stelle nennt er ihn auch ein unbeschriebenes Blatt. Dieser 23-jährige Hans Castorp hat vor kurzem sein Examen als Ingenieur im Schiffsbau bestanden. Er wird in 3 Wochen die praktische Ausbildung in einer Werft beginnen und ist jetzt ganz früh morgens in Hamburg in einen Zug gestiegen. Sind so die letzten heißen Julitage, wir sind 7 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Und er zuckelt also kreuz und quer durch Deutschland, er steigt mal hier und mal da und blickt nun am späten Nachmittag mit seinen blauen Augen aus dem Zugfenster auf die Nebelfetzen in den vorübersausenden Fichtenwipfeln im Schweizer Hochgebirge. Der Zug, der schnauft hoch, Kurve um Kurve, und Hans ist in Gedanken bei seinem Vetter, Joachim, den er auf seiner Kur im internationalen Sanatorium Berghof besuchen wird. Die beiden Männer kennen sich seit Kindertagen und Hans sieht so diese Szenen am Harvesterhuder Weg in Hamburg vor sich, wird jetzt aber aus seinen Gedanken gerissen, denn die Dampflok hält, keuchend in Davos. Wir sind 5000 Meter über dem Meeresspiegel und da steht auch schon Joachim am Bahnsteig, blickt sanft aus seinen schwarzen Augen, hat ein dunkles Schnurrbärtchen im sonnengegerbten, wirklich fast bronzefarbenen Gesicht. Er wirkt melancholisch. Träumt er doch davon, Offizier zu werden und ist schon so lange hier. Tja, man ändert hier seine Begriffe, sagt er. Die Koffer werden verladen, auf die Kutsche fährt los, es geht durch weite, sommerliche Enzianwiesen. Und vor dem großen Portal des Berghofs baumelt schlaff eine Fantasieflagge am Mast und Hans quert ganz neugierig die beleuchtete Halle und sieht, oh, die Gesellschaftsräume sind ja leer. Ja, denn alle Gäste liegen in Decken eingemummelt auf ihren Balkonen zur abendlichen Liegekur. Ihm wird dann also sein Zimmer zugewiesen, die Nummer 34, Quersumme 7. Die Zahl 7 ist sehr wichtig im ganzen Roman. Und es ist frisch ausgeräuchert, ordentlich geschrubbt, der Linoleumboden desinfiziert. Denn erst vor wenigen Tagen ist hier eine Amerikanerin im Bett gestorben. Darum steht das Zimmer überhaupt frei. Und rechts von ihm wohnt also Joachim, links ein russisches Ehepaar mit sehr aktivem Liebesleben, das er auch gleich durch die dünnen Wände hört, und völlig irritiert tritt er auf den Balkon. Und da steht ein technisch ganz ausgefuchster Liegestuhl. Das sind gute Armstützen, man kann ihn so nach Belieben klappen, ein Schirmchen gegen die Sonne. Und Hans sieht schon die Lichter im Tal. So aus dem Dorf schwebt leise Tanzmusik herauf, die allerdings jäh übertönt wird von einem Husten, der bei Thomas Mann wie ein kraftloses Wühlen im Brei der Organe klingt. Und der Hans Castorp zuckt zusammen. Joachim aber kennt das längst. Ach, ist bloß der Herrenreiter, meint er, winkt dann so müde ab. Und die beiden Vettern speisen nun im eleganten, hellen, sehr gemütlichen Restaurant. An einem rot umhüllten elektrischen Tischlämpchen gibt es Spargelsuppe vor einem cremefarbenen Vorhang. Und es folgen dann gefüllte Tomaten und Braten, Süßspeise, Käse und Obst. Ob Joachim die Zeit hier eigentlich schnell vergeht? Fragt Hans. Sein Gesicht brennt wie Feuer. Er weiß gar nicht, warum. Schnell und langsam, wie du nun willst. Joachim blickt sehr ernst. Es ist gar keine Zeit und es ist auch gar kein Leben. Kann man Zeit erzählen? Das fragt Thomas Mann viel später, im 7. Kapitel. Und Zeit, kommt er zum Schluss, ist das eigentliche Element der Erzählung. Denn die Erzählung füllt die Zeit, teilt sie ein, dehnt sie aus, wie Musik das macht.
Wow, vielen Dank.
Das war der Anfang.
Die ersten Minuten des Thomas Mann Zauberberg Solos, wie es Maike Rötzer erzählt. Ulrike Moser hat jetzt zugehört. Das war für Sie ja jetzt eine Wiederbegegnung mit dem Zauberberg, den Sie schon gelesen haben. Wie war diese Wiederbegegnung jetzt für Sie, wo Sie das Buch kennen?
Es ist natürlich für mich auch gerade interessant, wie viel am Anfang schon auch über meinetwegen den medizinischen Aspekt, über den Zauberberg als Schwindsuchtroman steckt. Also die Zeit, die spielt natürlich nicht nur in der Ausgedehntheit eine Rolle, sondern auch für den Kranken natürlich, der weiß, dass seine Zeit endlich ist. Wenn die Schwindsucht fortschreitet, spricht man von der galoppierenden Schwindsucht. Aber natürlich haben wir jetzt auch schon so ein bisschen das Setting kennengelernt. Also ein Sanatorium, das ist eine Form, die eine Anstalt, eine Privatanstalt, die wirklich durch die Schwindsucht ins Leben gerufen wurde. Und wir haben natürlich auch ihr wichtigstes Requisit kennengelernt, nämlich die Liegekur oder den Liegestuhl. Weil die Liegekur war, es gab ja bis nach dem Zweiten Weltkrieg kein Heilmittel. Also wichtigster Bestandteil eigentlich jeder Tuberkulosetherapie.
Sie haben sich genau angesehen, wie Thomas Mann mit dieser Krankheit umgeht. Wie würden Sie das beschreiben? Was macht er mit der Schwindsucht?
Also es gibt ja eine richtige Schwindsucht-Tradition. Das beginnt mit der Romantik, in der die Schwindsucht also so zur in der Krankheit allgemein aufgewertet wird und auch als tiefere Einsicht in das Leben selbst und die Schwindsucht, weil sie als Ausdruck der Sensibilität gilt, auch ein bisschen zum Ausweis des sensiblen Künstlers wird. Sie gilt als Krankheit der Leidenschaft. Und man merkt bei Thomas Mann in seinem Roman immer wieder, dass er mit diesem Motiv natürlich spielt und es auch voraussetzt, diese veredelnde Künstlerkrankheit. Also aber er parodiert sie. Also wenn man sich den Zauberberg anschaut, Castorf hofft ja darauf. Er ist ja, seine eigene Diagnose ist ja auch eher fraglich, aber er glaubt ja dem edlen Prinzip der Krankheit gefolgt zu sein und ist eigentlich geradezu empört, dass Menschen gleichzeitig dumm und krank sein können. Und im Zauberberg verkehrt sich das eigentlich. Also durch die Krankheit wird eigentlich so die Banalität und auch so diese Oberflächlichkeit und Ödheit dieses Personals sehr deutlich. Also es ist auch so, man denkt an Frau Stör, die 28 Fischsuppen machen kann und von vielen geht eine richtige Geistesöde aus. Und vor allem beflügelt sie eben auch nicht zu künstlerischen Leistungen. Also wenn man sich anschaut, da gelesen wird gerade mal von den Anfängern, es werden Platten gehört, Briefmarken getauscht.
Anfänger sind die, die erst frisch im Sanatorium
eingetroffen sind. Genau, Hofrat Behrens führt das Schweinchenzeichen ein, also mit blind ein Schwein zu zeichnen. Mhm. Also das Einzige, was hier auf dem Zauberberg eigentlich noch in den Rang einer Kunst erhoben wird, ist das Zusammenfalten der Decken für die Liegekur. Und man kann dieses Buch ja auch so ein bisschen als Abbild auf so eine untergehende bürgerliche Gesellschaft lesen, die eigentlich mehr an sich selber krankt als an einer tatsächlichen Krankheit. Und Hans Meyer, der große Germanist, hat mal gesagt, die Gesellschaft auf dem Zauberberg ist unheilbar.
Das heißt, die Schwindsucht ist auch eine Metapher für die Erkrankung der bürgerlichen Gesellschaft dieser Zeit?
Ja, kann man durchaus, also es ist durchaus so eine Lesart, weil diese Vorstellung einer erhöhenden, einer beflügelnden Krankheit wird hier konfrontiert mit einer Schicht, mit einem Bürgertum, dessen Epoche eigentlich gerade zu Ende geht, das sich selber als ermattet empfindet und das so seine gesellschaftliche Prägekraft verloren hat.
Sie mussten, Frau Rötzer, ja jetzt für Ihr Erzählsolo auch entscheiden, wie Sie mit der Krankheit in diesem Roman umgehen, ob Sie die betreffenden Partien besonders breit ausmalen oder reduzieren. Was haben Sie da für Entscheidungen in Sachen Krankheit im Zauberberg getroffen?
Ich habe mir die Dialoge rausgepickt. Also Hans hat ja überlegt dann ja, was ist das Leben?
Hans Castorp,
die Hauptfigur. Genau, die Hauptfigur, der sitzt ja immer da und ist eigentlich wirklich dieser einfache junge Mann, macht sich jetzt ganz viel Gedanken, liegt auf seinem Balkon, schaut in den Sternenhimmel, sinniert über Zeit, sinniert aber auch eben über das Leben und sagt, was ist das? Das ist so ein Wuchern, sich entfalten. Und er denkt immer weiter und sagt, und was ist die Krankheit? Und dann kommt er zum Schluss, oder er fragt sich, ist Krankheit nicht nur eine Entzündung der Materie? Und er referiert später darauf, wenn man sagt, Krankheit ist Demütigung. Der von ihr befallene Mensch ist nur noch Körper. Und Nafta, der Jesuit, mit denen diskutiert er, mit Settembrini und Nafta, der sagt, nein, nein, Krankheit ist menschlich, zutiefst. Weil Menschsein heißt krank sein. Und insofern, die Stellen habe ich mir rausgepickt, um zu skizzieren, jetzt gar nicht so sehr auf die Schwindsucht gehen, sondern was ist denn die Krankheit? Und ist sie nicht auch eine, also der Nafta sagt ganz klar, das Krankeste, der Wahnsinn, der bringt Erkenntnisse hervor und die dienen der Gesellschaft. Also er hat nochmal ein anderes Bild von Krankheit an sich.
Jetzt, wenn man auf so einen Klassiker schaut, der seit 100 Jahren eben da ist heute, fragt man sich natürlich auch, was geht uns das eigentlich heute noch an? Mit dem, was Sie gerade erzählt haben zur Erkrankung und Ermattung dieser Gesellschaft in dem Buch, hat man vielleicht schon eine Spur. Aber was würden Sie darüber hinaus sagen, Frau Moser, was ist für Sie das Heutige, das Aktuelle dieses Romans, also wenn es was gibt daran?
Man könnte natürlich auf die aktuelle Situation auf die große Gereiztheit beziehen, also als dieser Überdruss eben in Zank umschlägt. Aber ich denke eben, also um auch auf Frau Rötzer zuzugreifen, dass es eben auch als Reflexion über Krankheit und Leben eine große Rolle spielt. Also auch diese Institution Sanatorium, also dieses Herausgefallensein durch Krankheit aus allen seinen Lebensbezügen in eine ganz neue Krankengesellschaft zu kommen, mit ganz eigenen Regeln. Und das sind ja teilweise Erfahrungen, die viele Menschen machen, die diese Bedürftigkeit, diese Abhängigkeit, aber halt auch, und das ist beim Zauberberg ja auch sehr deutlich, diese rundum Geborgenheit, die das auch bietet. Also, dass man sich eben auch verlieren kann in diesem Zustand und zumindest wenn man in einer so privilegierten Situation ist wie die Patienten auf dem Zauberberg. Also das sind ja Luxussanatorien.
Das muss man immer dazu sagen, dass es eine Upper-Class-Geschichte ist, die da erzählt wird. Ne? Und dass man bei in anderen gesellschaftlichen ganz, ganz andere Schwindsuchtsgeschichten erzählen müsste. Aber was sagen Sie, Frau Rötzer, was ist für Sie das Heutige am Zauberberg?
Ich schlage jeden Morgen die Zeitung auf und habe meinen inneren Nafta, meinen inneren Settembrini und frage Sie so, bitte, meine Herren, was sagen Sie dazu?
Das sind die beiden, das müssen wir kurz erklären.
Achso, ja, der Settembrini will die hierarchisch geordnete Kosmopolis von Gottes Gnaden, er will den Gottesstaat. Und sein Argument ist, der Mensch will unterworfen sein. Der Settembrini sagt, nein, die Freiheit, die Ideale der Aufklärung, die bringen uns weiter in den Fortschritt. Die Bewegung ist das Entscheidende. Und das ist für mich diese ganze Situation momentan, wenn er sagt, der Nafta sagt, Freiheit ist ein Problem, ist keine schöne Geste. Und dann frage ich mich, jetzt haben wir da freiheitlich-demokratische Staaten, die wählen aber jemanden, einen Präsidenten, der ihnen sagt, ihr müsst nie wieder wählen, die Freiheit habt ihr dann nicht mehr, aber ich gebe euch dafür Struktur und Sicherheit. Also ich finde, dass das diese ganzen Diskussionen, die sind mir so präsent natürlich, dass ich diese Diskussion von Nafta und Settembrini wirklich alltäglich in den Zeitungen da lese und immer sage, Herr Nafta, was sagen Sie jetzt? Herr Settembrini, was sagen Sie jetzt dazu? Was ist denn das? Was ist denn das?
Auch unheimlich, oder? Dass nach 100 Jahren solche Konstellationen wiederkehren, als ob wir
unheimlich ist halt, lernen. Dass es eben alles da steht, alles gesagt wird, alles von Thomas Mann durchdacht wird, bis ins Letzte durchdiskutiert und es mündet im Ersten Weltkrieg. Das finde ich sehr, also nicht nur frustrierend, dass man offenbar nicht dazugelernt hat, weil es steht ja alles schon da, sondern dass diese neue Gereiztheit wieder da ist, dass wieder Sachen diskutiert werden, die wir jetzt die letzten 30 Jahre nicht diskutiert haben. Das ist schon erschreckend aktuell.
Dann bedanke ich mich sehr für diesen Doppelblick auf den Zauberberg. Das Buch von Ulrike Moser, das heißt Schwindsucht, eine andere deutsche Gesellschaftsgeschichte. Im Verlag Mattes und Seitz ist das erschienen. Und das Zauberberg-Erzählsolo von Maike Rötzer, das bekommen Sie zum Beispiel auf der Homepage Ihres Erzählbuchverlages. Vielen Dank für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
1000 Seiten Zauberberg. Wer liest so viel Thomas Mann heute eigentlich noch? Das wollte Jonas Kühlberg rauskriegen, mein Kollege. Der ist dafür zuerst in die Buchhandlung Lüders in Hamburg gegangen und hat dort die Buchhändlerin Sinje Hansen gefragt. Wie viele Zauberberge verkaufen Sie denn zurzeit?
Jetzt gucke ich mal schnell. Gerade beim Zauberberg interessiert mich, dass den verkaufen wir nämlich noch besser als die Buddenbrooks. Wie viele Exemplare wir da wohl verkauft haben. Das ist unsere Lieblingsausgabe.
Sinje Hansen tippt auf ihrem Computer.
Also man kann sagen, weil da jetzt nicht alle Ausgaben drin sind, jeden Monat einmal. Aber das ist nicht schlecht für einen Klassiker. Zusätzlich kommen die antiquarischen und das sind mehr.
Die antiquarischen sind die wertvollsten Ausgaben. Auf eine ist Sinje Hansen besonders stolz. Dafür muss die Buchhändlerin weit hinaufsteigen. Zwar nicht so hoch wie Romanfigur Hans Castorp, aber immerhin bis ans obere Ende des Bücherregals.
Ich hole mal eine Leiter. In der Ausgabe bei Fischer gibt es natürlich auch den Zauberberg. Das ist eine super schöne Ausgabe. Frankfurter Ausgabe, tolles Format, schönes Papier. Sind richtig gut erhalten.
Während Sinje Hansen noch auf der Leiter steht, kommt eine Kundin herein.
Also noch planen wir, mein Kollege hält mir da gerade was hoch. Verkaufst du den gerade, Henna? Super.
Franziska Vogt kauft den Roman für ihren Mann. Sie hat sich vorgenommen, den Zauberberg zum 100. noch einmal neu zu entdecken.
Ich habe den schon vor vielen, vielen Jahren gelesen, aber mein Mann ist gerade krank und wir haben alles von Thomas Mann, aber den Zauberberg hatten wir nicht und den wollte er jetzt gerne mal lesen. Er hat genug Zeit jetzt gerade.
Je nach Ausgabe kommen bei Thomas Manns Zauberberg schon mal 1000 Papierseiten zusammen. Ein ganz schön dicker Wälzer. Warum tut man sich das heutzutage noch an? Für Kundin Franziska Vogt sind die Themen hochaktuell.
Absolut. Also viele sagen ja auch, dass wir gerade jetzt viele Parallelen zu den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts sehen und die Radikalisierung, das Aufeinandertreffen politischer Strömung. Also das würde ich auf jeden Fall sagen.
Thomas Mann erzählt die Geschichte von Hans Castorp, einem jungen Hamburger, der in einem Schweizer Sanatorium für Lungenkranke landet. Geplant ist ein kurzer Besuch, doch am Ende bleibt er 7 Jahre. Es geht aber nicht nur um Krankheit und Genesung, sondern um viel mehr. Um Gesellschaft, Zeit und die Frage, wie man leben soll. Nur sind die gesellschaftlichen Themen noch so aktuell wie vor 100 Jahren? Anruf bei Oliver Fischer von der Thomas-Mann-Gesellschaft Hamburg.
Das ist ja das Porträt einer Gesellschaft, die nur noch schreiend miteinander reden kann, die gar nicht mehr wirklich Argumente austauscht, sondern mit großer Aggressivität aufgeladen ist. Also so weit ist es noch nicht. Also diese politischen Morde, die es gegeben hat, dieses Grundmisstrauen in Demokratie, das haben wir heute im deutlich weniger ausgeprägtem Maße als die Weimarer Republik.
Doch selbst Oliver Fischer bestätigt, dass viele erstmal eingeschüchtert sind von der Länge und den komplexen Themen. Es ist ein Roman, den man von außen schon ansieht, dass er die großen Fragen verhandelt. Sieht das auch bei jüngeren Lesern?
Für manche, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass viele Jugendliche heute der Zauberberg vielleicht einfach auch eine Überforderung ist mit seinen 1000 Seiten. Und vielleicht fängt man dann besser bei anderen Thomas-Mann-Werken an. Er hat ja auch Novellen geschrieben, die deutlich kürzer sind und vielleicht auch klarer sind.
Eine Tatsache, die Buchhändlerin Sinja Hansen so nicht bestätigen kann.
Das ist nicht wahr. Also wir haben ja so viele junge Leute, die Lust haben auf Klassiker. Die Voraussetzung ist, dass man so viele Seiten lesen mag. Ne? Das ist ja einfach so umfangreich, das ist so viel. Ich glaube, wenn man den Anfang hat und dann eintaucht in diese Welt, dann bleibt man dran. Aber man muss einfach Lust haben auf viel Buch.
Das sagt Sinja Hansen von der Buchhandlung Lüders in Hamburg. Und was sie da gerade sagte, Lust auf viel Buch haben ja eigentlich viele junge Menschen. Die lesen ja Fantasy-Buchserien mit tausenden Seiten. Vielleicht kann man denen ja den Zauberberg als eine Art Fantasy-Buch empfehlen. Ist ja auch nicht so ganz, ganz falsch. Wir haben auch Zauberberg-Empfehlungen für Sie. Unsere Buchempfehlungsliste von Deutschlandfunk Kultur für den November. Das ist eine komplette Zauberberg-Liste. Da steht zum Beispiel ein neuer Roman des Schriftstellers Norman Ohler drauf. Der Zauberberg, die ganze Geschichte heißt der. Norman Ohler ist mit seiner Tochter nach Davos gefahren, also an den Zauberberg-Schauplatz. Da ist ihm die Idee zu diesem Buch gekommen, weil er wissen wollte, woher kommt der Hype um diesen Ort? Wie viel davon hat tatsächlich mit Thomas Manns Zauberberg zu tun? Unsere Zauberberg-Empfehlungsliste, die finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de unter dem Stichwort Bücher des Monats.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir reden über 100 Jahre Zauberberg-Roman heute. Das heißt, wir reden über Thomas Mann. Und da kommt uns ein neues Buch gerade recht, das die Vorgeschichte seiner großen Erfolge erzählen soll. Dieses Buch hat ein ausgewiesener Thomas Mann-Kenner und Inszenierer geschrieben, der Regisseur Heinrich Brilleur. Der hat schon Thomas Manns Buddenbrooks Roman verfilmt. Er hat eine umfassende dreiteilige Familiengeschichte über die Manns gedreht. Und sein Buch jetzt, das heißt »Ein tadelloses Glück«, der junge Thomas Mann und der Preis des Erfolgs. Der Kritiker Helmut Böttiger hat das für uns gelesen. Guten Tag, Herr Böttiger.
Guten Tag.
Was heißt denn jetzt hier der junge Thomas Mann? Geht es um seine Kindheit und Jugend oder um welche Zeit?
Ja, um die wichtige Zeit, bevor er richtig berühmt wurde. Er hat gerade Buddenbrooks geschrieben, kam als Buch heraus und er sucht nach einer gesellschaftlichen Verankerung. Er will gesellschaftlich aufsteigen und dazu braucht er auch eine Ehe, was bei ihm ein bisschen schwierig ist.
Was bei ihm schwierig ist, wegen seiner Homosexualität oder weshalb?
Ja, das ist ein Thema, das in letzter Zeit öfters behandelt wird. Die Homosexualität von Thomas Mann, was es genau damit auf sich hat, wie er damit umgeht und dass er sie auf jeden Fall in der Öffentlichkeit verbergen will.
Und hat seine Herkunft auch was mit dem schwierigen Weg zu einer standesgemäßen Ehe zu tun?
Ja, sein Vater ist relativ früh gestorben. Das war ein anerkannter Senator in Lübeck, gehörte zu den angesehensten Familien in Lübeck. Und als der Vater stirbt, dann sinkt auch sofort rapide das gesellschaftliche Prestige der Familie. Thomas Manns Mutter muss nach München umsiedeln, um diesen Demütigungen sich zu ersparen. Thomas Mann ist auch mit in München und er versucht, die verlorene gesellschaftliche Reputation wieder zu erlangen.
Und das ist das jetzt das Interessante an dieser Lebenssituation, diese Spannung zwischen altvertrautem Stand und neuer Situation?
Ja, und der Umgang damit, dass er eigentlich latent merkt, er hat homosexuelle Neigungen, er kann sie aber gesellschaftlich überhaupt nicht brauchen. Zum gesellschaftlichen Aufstieg braucht er eine reiche Frau und er muss einheiraten in eine ganz reiche Familie. Und das ist das Thema dieses Buchs von Heinrich Brilleur, das Werben um Katja Pringsheim in München. Und das ist eigentlich unvorstellbar, dass dieser Schriftsteller, der zwar mit den Buddenbrooks schon einen gewissen Erfolg hat, aber eigentlich kein gesellschaftliches Renommee hat, dass der an einer der ersten Adressen Münchens, das ist eine steinreiche Familie, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass er da um die einzige Tochter, neben vier Brüdern ist Katja die einzige Tochter, dass er ausgerechnet die heiraten will und in diese Gesellschaft einheiraten will, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass das funktioniert.
Klingt nach einem sehr spannenden Stoff für ein Buch. Wie erzählt jetzt Heinrich Brilleur vom schwierigen Verben Thomas Manns um Katja Pringsheim?
Ja, das ist eigentlich das Problem. Er ist eigentlich ein Drehbuchautor, das merkt man, ist ja bekannt durch seine Fernsehverfilmungen. Er hat so den Blick des Regisseurs, des Drehbuchautors mit Effekten. Und genauso geht er hier auch vor. Dieses Buch hat keine Gattungsbezeichnung und man überlegt sich auch, ist es jetzt ein Roman? Und Heinrich Brilleur hat ja sehr viel recherchiert, viel Material geht ein. Ist es ein Sachbuch? Und man merkt sofort auf den ersten Seiten, das ist überhaupt kein Sachbuch. Das will erzählerisch sein, das will zu einer Art Roman sein und er traut sich aber nicht, das Roman zu nennen. Das wäre auch ein bisschen vermessen. Dazu ist die Sprache doch zu einfach und vor allem auf Drehbucheffekte hingestrickt. Es besteht vor allem aus Dialogen und man schaut auf die Szenen unmittelbar drauf, ohne dass irgendwas Psychologisches, Atmosphärisches dazukommt.
Das heißt, das Drehbuchartige ist das Problem dieses Buches. Ich meine, Drehbücher sind natürlich wichtig für Verfilmungen, aber als Lesen keine Freude, weil sie ja eigentlich nicht fürs Lesen geschrieben sind, ja?
Das ist ein bisschen mein Problem gewesen. Man sieht einzelne Szenen vor Augen, wie sie verfilmt dann rüberkommen würden. Und zum Beispiel Thomas Mann sieht Katja in der ersten Reihe in einer Wagner-Oper. Er sieht die und weiß, das ist die Familie Pringsheim, die will ich. Und er sieht ihre schwarzen Augen. Und das steht dann so drehbuchartig in dem Text, die schwarzen Augen, die ziehen ihn an. Und man sieht, wie das im Film inszeniert werden könnte. Da kann man dann auch das Nonverbale,
genau.
Und er schreibt es dann drehbuchartig einfach hin. Und man fragt sich, was ist das Faszinierende? Was geht da in Thomas Mann vor? Und vor allem, wie geht er damit um, dass er die Frau eigentlich nur als gesellschaftlichen Aufstieg braucht, aber eigentlich anders libidinös orientiert ist? Und das wird einfach nur faktisch kurz dargestellt. Und man wartet auf die Verfilmung. Aber als Text ist es doch viel zu wenig.
Jetzt haben Sie aber vorhin so schön dargestellt, was für ein interessanter Stoff das ist. Wie ist das denn jetzt am Ende? Überwiegt da bei Ihnen die Enttäuschung über die Darstellung oder überlagert die Interessantheit des Themas das dann doch?
Das Thema ist schon sehr spannend, weil man weiß relativ wenig. Und auch wie Thomas Mann in diese Ehe geht, da kann man natürlich sehr viel spekulieren. Und das ist ein Stoff, den man ausmalen könnte. Also das trägt schon ein bisschen, sich diesem Thema zu widmen. Aber unterm Strich ist es doch eher enttäuschend, dass Heinrich Brilleur glaubt, ein Erzähler zu sein. Und das ist er auf gar keinen Fall. Also es geht nicht genau in Richtung Hedwig Kurzmaler, aber ein bisschen schon. Es ist viel Kolportage dabei und er vertraut auf die Bedeutung des Themas, ohne das sprachlich einlösen zu können.
In seinem Buch Ein tadelloses Glück, der junge Thomas Mann und der Preis des Erfolgs, das Buch von Heinrich Brilleur, ist im Verlag DVA erschienen mit 460 Seiten. 26 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Helmut Böttiger. In Berlin, da gibt es eine Buchhandlung, die heißt Der Zauberberg. Und da dachten wir uns, wenn wir hier eine Sendung machen zum 100. Geburtstag des Zauberberg-Romans von Thomas Mann, dann müssen wir uns die Zauberberg-Inhaberin einladen. Das ist die Buchhändlerin Natalia Lübliner und die ist jetzt hier im Studio. Seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo.
Wie kommt das denn, dass Ihre Buchhandlung Zauberberg heißt?
Es ist eher ein Zufall, aber ein sehr glücklicher Zufall. Als ich die Buchhandlung übernommen habe, musste ich einen neuen Namen für diese Buchhandlung finden. Und dann dachte ich mir, welche Namen dann halt nehmen kann, habe meine Bücherregale sozusagen angeguckt und Bruder Karamasow standen da, der Idiot. Und dann das wäre auch interessant und war eine glückliche Fügung, das habe ich der Zauberberg gesehen und habe ich mir gedacht, es ist ein großer Roman, es ist ein ganz tolles Buch und gleichzeitig ist dann ein schönes Wort, weil unter dem Zauberberg kann man nicht nur Thomas Mann Roman vorstellen, sondern ein Berg voller Bücher und für unsere Kinderzimmer als Zauberlehrling zum Beispiel. Das hat mich irgendwie inspiriert für diesen Namen.
Und wenn ich es richtig weiß, haben Sie nochmal eine spezielle Zauberberg-Geschichte, weil Sie den Roman zuerst auf Russisch gelesen haben und später dann nochmal auf Deutsch?
Genau, ich habe Roman in der Sowjetunion, wo ich daher komme, Thomas Mann und Heinrich Mann, die waren übersetzt und waren sehr populär und ich habe das als junge Frau auf Russisch gelesen und weil ich finde, das ist großartig, dass ich jetzt das im Originalsprache lesen konnte, habe ich das heute in diesem Jahr im Sommer nochmal auf Deutsch gelesen und es hat mir unglaubliche Freude und Glück bereitet.
Und jetzt haben Sie uns einige Schätze aus Ihrem Zauberberg mitgebracht, Buchempfehlungen, die Sie uns ans Herz legen wollen. Einmal ist das ein Buch des polnischen Soziologen Zygmunt Bauman, Fragmente meines Lebens heißt das. Warum wollen Sie uns das empfehlen?
Das ist ein ganz besonderes Buch. Das ist ein Erinnerungsbuch von einem großen Soziologen des 20. Jahrhunderts, Zygmunt Bauman. Er hat in Ostpolen gelebt und seine Familie auch und beschreibt auch in diese Fragmente meines Lebens die Kindheitserinnerungen und Jugenderinnerungen am Beispiel seiner jüdischen Familie. Und das ist sehr interessant, dass die Familie hat sich nicht entschieden, wie sehr viele andere Familien, nach Westen zu gehen, in der Schweiz, in der USA oder nach England, sondern sie haben sich entschieden, nach Osten zu gehen und in der Sowjetunion. Und mit sehr viel Glück, das ist wirklich absoluter Zufall, dass diese Familie überlebt hat in der Sowjetunion. Und 1945 ist er zurückgekommen nach Polen. Er hat sich immer als polnischer Jude empfunden. Er hat sich immer mit polnischer Sprache identifiziert. Das war sein identitätsstiftender Moment seines Lebens. Und er hat natürlich studiert, hat Großartiges geleistet. Aber dieses Stück osteuropäische Geschichte, wie er das beschreibt und vor allem, was er beschreibt, ist überhaupt nicht für die Öffentlichkeit gedacht worden. Das Buch wurde für seine Kinder und seine Enkelkinder eigentlich geschrieben, diese Erinnerungen. Und es ist so weise, so liebevoll, so unglaublich unaufgeregt, nichts Selbstdarstellerisches. Das Buch hat mich tief bewegt, wie ein Menschenleben sozusagen repräsentiert ein Stück Geschichte, die wir alle kennen und doch nicht ganz kennen.
Zygmunt Bauman, sein Buch Fragmente meines Lebens im Surkamp Verlag ist das erschienen. Und Sie wollen uns einen Roman empfehlen, den der französische Schriftsteller Pascal Garnier geschrieben hat. Zu nah am Abgrund heißt der. Und ich habe dazu gefunden, dass die von mir sehr verehrte Autorin A.L. Kennedy über diesen Roman sagt, das sei eine berauschende, schmuddelige, klasse Lektüre. Das klingt vielversprechend. Würden Sie das auch so sagen?
Ja, ich würde das genauso sagen. Ich habe alle drei Bücher von Pascal Garnier gelesen, die in sehr kleinen Wiener Verlag erschienen, Septime Verlag. Das bedankt man nur so für solche wunderschönen Schätze. Und diese Krimi aus Frankreich, spannend sind Krimis allemal. Aber unkonventionell sind sie nur die wenigsten. Und zu nah am Abgrund spielt irgendwo in einer französischen Provinz, inmitten der Idylle, der allerdings durch die Ankunft eines glückslosen Ganoven innerhalb kürzester Zeit geradezu explodiert. Und was ist alles am Tabubruche, dunkle Trieben, Gewaltexzessen zutage tritt, das will ich nicht zu viel erzählen. Ich möchte nur sagen, dass herausragende Krimis sind stets sehr tief psychologisch ausgearbeitet und haben einen sehr scharfen soziologischen Blick. Und Pascal Garniers Bücher sind wirklich eine kleine Juwelen.
Hier in diesem Fall sein Roman Zu nah am Abgrund. Im Septima Verlag erschien das Buch von Pascal Garnier. Jetzt kehren Sie gleich wieder zurück in Ihre Zauberberg-Buchhandlung. Was denken Sie, werden Sie heute einen Zauberberg verkaufen am Geburtstag? Wie stehen die Chancen dafür?
Wir verkaufen sehr viel, Thomas Mann. Es wird sehr viel gekauft. Natürlich der Zauberberg, aber Felix Krull und alle anderen Bücher. Wir haben Thomas Mann-Kreis, der bei uns tagt in der Buchhandlung mit Lektürenabenden, mit sehr vielen Vorträgen, die eingeladen wird. Und man erfährt selbst immer wieder ganz Neues und ganz Unerwartetes über das Leben und Werk diesen ganz großen Autor.
Also der Zauberberg lebt weiter im Zauberberg in der Buchhandlung, aber auch anderswo. Bei uns war die Buchhändlerin Natalia Lublina. Herzlichen Dank für den Besuch.